Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Wenn eine staatliche Raubkunstkommission die Interessen des Museums über die der Erben stellt, dann ist es mindestens bemerkenswert. Wir sprechen heute über das berühmte Kandinsky-Gemälde Bild mit Häusern und einen Streit, der in den Niederlanden jetzt wieder so richtig hochkocht. Blick nach Israel. Dort hat die Tochter des inzwischen verstorbenen Literaten Amos Oz in ihren Memoiren viele vernichtende Worte für den Vater übrig, der sie misshandelt haben soll. Und ist es eine Strafe, wenn Theater, die im Corona-Jahr besonders gut gewirtschaftet haben, im Folgejahr, also jetzt, weniger Fördergelder bekommen? Eine Ballettpremiere haben wir auch noch für Sie. Der Choreograf Marco Göke inszeniert Marguerite Duras, der Liebhaber, am Schauspielhaus Hannover. Das Gemälde Bild mit Häusern von Wassily Kandinsky ist nicht nur ein Meisterwerk der Moderne, es handelt sich dabei auch um einen der prominentesten NS-Raubkunstfälle. 1940 wurde es auf einer Auktion vom Stedelijk-Museum Amsterdam ersteigert, dort hängt es bis heute, aber die Erben der jüdischen Eigentümer wollen es zurückhaben. Interessant ist zweierlei an diesem Fall. Erstens, es gibt einen direkten Bezug zu einem Kandinsky-Gemälde im Münchner Lehnbachhaus und zweitens, in den Niederlanden regt sich inzwischen Widerstand gegen die Position der staatlichen Restitutionskommission. Und wie das genau aussieht, erklärt uns jetzt Kerstin Schweighöfer. Solche Fälle sind ja meistens sehr komplex, deshalb mal der Reihe nach. Was ist das denn für ein Bild von Kandinsky?
Also es ist wirklich ein ganz wichtiges Werk aus der Kollektion des Stedelijk. Es stammt noch aus der expressionistischen Phase des russischen Malers und es gilt kunsthistorisch als wichtige Brücke zu seinem späteren abstrakten Werk. Und der damalige Direktor des Stedelijk-Museums, der hatte es auf einer Auktion ersteigert, nur 5 Monate nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf die neutralen Niederlande. Und auch nur für 176 Gulden. Das war auch für damalige Verhältnisse ein Schnäppchen, ein Witz, sagen die Erben. Denn der Wert des Bildes, der sei schon damals auf zwischen 2.000 und 3.000 Gulden beziffert worden.
Jetzt haben Sie gerade schon die Erben erwähnt. Dieser Streit ist ja nicht neu, der läuft schon seit 2012. Wer hat denn seinerzeit Anspruch auf das Bild erhoben?
Es geht insgesamt um 3 Erben und 2, das sind Kinder, die inzwischen in den USA leben, von Robert Levenstein. Der stammt aus einer jüdischen Familie in Amsterdam, die eine Nähmaschinenfabrik besaß. Und Robert hatte das Bild von seinem Vater geerbt und der war mit einer aus Deutschland geflüchteten jüdischen Schauspielerin verheiratet, die hieß Irma Klein. Und die Ehe, die hat nicht lange gehalten, noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ist dann Robert mit einer anderen Frau in die USA emigriert. Irma blieb zurück und hat das Bild dann 1940 versteigert. Da waren die noch nicht offiziell geschieden, unter dem Druck der Judenverfolgung. Das sagen die insgesamt 3 Erben. 2 der 3 Erben, wie gesagt, das sind die Kinder von Robert. Und die 3. Erbin, das ist die Witwe des Pflegesohnes von Irma. Und die stehen alle 3 auf dem Standpunkt, dass der Verkauf unfreiwillig gewesen sei. Und die haben alle 3 Ansprüche erhoben.
Ich habe eben schon die niederländische Restitutionskommission erwähnt. Ist die denn vergleichbar mit der Limbach-Kommission in Deutschland? Laufen die Debatten, die Diskussionen da ähnlich ab?
Das läuft ähnlich ab und die gibt es in den Niederlanden seit 2001. Und diese Restitutionskommission ist 2018 zu dem Urteil gekommen, es gebe einfach nicht ausreichend Hinweise dafür, dass der Verkauf tatsächlich unfreiwillig geschehen sei. Außerdem, und dieser Grund, dieses Motiv hat also wirklich sehr viel Empörung ausgelöst, außerdem, so hat die Restitutionskommission gesagt, sei das Bild für die Erben ja nicht so wichtig wie für das Stedelijk-Museum. Die hätten keinerlei emotionale Bindung mit dem Werk und deshalb soll es im Stedelijk bleiben. Und daraufhin sind die Erben dann vor Gericht gezogen, das war 2018. Doch das Gericht hat Ende letzten Jahres, im Dezember 2020, dann der Restitutionskommission Recht gegeben und die Ansprüche wurden erneut abgewiesen.
Okay, also wenn ich es richtig verstehe, standen im Prinzip die Zeichen ziemlich eindeutig auf Behalten. Was hatten das für Reaktionen ausgelöst?
Das hat den Niederländern international sehr, sehr viel Kritik eingebracht, vor allem von jüdischen Organisationen. Und die Empörung, die war auch groß. Wie gesagt, zum einen, weil, wie der Anwalt der Erben es ausgedrückt hat, nach 1940 bei jüdischen Mitbürgern von freiwilligen Verkäufen eigentlich überhaupt keine Rede mehr sein könne. Zum anderen, weil eben die Interessen des Museums, des Stedeliks in diesem Fall, eine Rolle gespielt haben. Und das fanden die Kritiker sehr einfach haarsträubend, das sei wirklich ungeheuerlich, weil es gibt da einen internationalen Vertrag, den auch die Niederländer unterschrieben haben. Das sind die sogenannten Washington Principles von 1998. 74 Länder haben diese Principles unterschrieben, um die Rückgabe von NS-Raubkunst zu regeln. Und die Niederlande sind das einzige Land von diesen 74, die bei der Rückgabe auch die Interessen der Museen berücksichtigen. Und das halten die anderen für unrechtmäßig.
Moralisch also durchaus anfechtbar, aber bei so einem Raubkunststreit, Sie haben es schon angedeutet, es geht da ja auch immer um knallharte Interessen. Könnte man doch erwarten, dass obgleich dieser lautstarken internationalen Kritik an der Haltung der Kommission hinter vorgehaltenen Händen alle froh sein müssten, dass dieses bedeutende Bild eben dann doch in den Niederlanden bleiben soll. Aber es sieht momentan anders aus, ne?
Es sieht momentan anders aus und vor allen Dingen bei der Stadt Amsterdam sieht es anders aus. Also dieses Bild, dieser Fall Kandinsky, der liegt vor allem den Stadtvätern im Rathaus sehr, sehr schwer im Magen. Da fühlt man sich einfach unangenehm und findet es nicht in Ordnung, dass man vielleicht jetzt etwas weiterhin behält, was moralisch nicht einwandfrei ist und bei dem die Herkunft nicht einwandfrei geklärt werden konnte. Und deshalb will jetzt die Stadt Amsterdam zur Vorreiterin werden und hat gesagt, wir müssen das Ganze nochmal aufrollen und zwar anhand neuer Kriterien und neuer Richtlinien, die gerade eben von einer Untersuchungskommission aufgestellt worden sind. Diese Untersuchungskommission, die hatte auch Ende letzten Jahres ihren Abschlussbericht vorgelegt und die hatte im Auftrag des Kultusministeriums die bisherige Rückgabepraxis untersucht und die kam eigentlich zu einem vernichtenden Urteil. Die hat nämlich gesagt, dass die bisherige Art und Weise, wie man Kriegskunst zurückgegeben hat, viel zu formalistisch, viel zu wenig empathisch, also ohne Mitgefühl verlaufen sei. Und eigentlich müsste doch die Wiederherstellung des Rechts ein vorrangiges Prinzip sein und nicht die Wichtigkeit und Bedeutung von Museumskollektionen. Also das Fazit war wirklich von dieser Kommission, die Richtlinien müssen schleunigst angepasst und entsprechend geändert werden. Und die Bürgermeisterin von Amsterdam, die hat diese Woche gesagt, wir möchten das umgehend tun, wir möchten eigentlich gar nicht darauf warten, wie die Kultusministerin jetzt auf diesen Abschlussbericht reagiert. Interessant zu vermelden, dass auch der Direktor des Stedeliks sich gemeldet hat und gesagt, er würde es nur begrüßen, wenn das Ganze doch jetzt endlich zügig geklärt werden könne.
Ja, und die Deutsche Limbach-Kommission, die wird sich mit dem Parallelfall, über den wir jetzt gar nicht gesprochen haben, eben auch noch beschäftigen. Denn da hängt ja auch noch ein Bild im Lehnbachhaus in München.
Absolut. Und ich wusste das anfangs auch nicht. Es kommt aus genau derselben Sammlung, aus der Privatsammlung der Levensteins in Amsterdam. Und genau auf derselben Aktion kam es unter den Hammer wie das Bild mit den Häusern von Kandinsky. Also es ist eine parallele Geschichte, es ging nur in verschiedene Hände. Also das eine Bild hier, das Bild mit den Häusern, das kam in den Besitz des Stedelik und das andere Bild kam in Privatbesitz, im Besitz eines jüdischen Sammlers. Das muss anders interpretiert werden, aber trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass die Menschen in Deutschland oder in München im Lehmbachhaus den Fall hier ganz, ganz, ganz genau mit Argusaugen mitverfolgen werden.
Da wird es dann wahrscheinlich hierzulande auch noch mal Diskussionen geben. Kerstin Schweighöfer über den Fall des Raubkunstwerkes Bild mit Häusern von Wassily Kandinsky. Dankeschön.
Bitte sehr.
Fazit.
Der vor 2 Jahren verstorbene Amos Oz galt als einer der großen israelischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. In Deutschland wurde er mit wichtigen Preisen geehrt, der Goethe-Medaille der Stadt Frankfurt mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Dass seine Tochter in ihren Memoiren jetzt schwerwiegende Vorwürfe gegen ihn erhebt, das lässt aufhorchen. Nicht einmalig seien die Übergriffe gewesen, sondern, Zitat, eine Routine sadistischer Misshandlung, schreibt Galia Oz gleich zu Beginn ihres Buches, was sich als Liebe verkleidet. Ihre Familie hingegen weist die Vorwürfe zurück. Wie geht man in Israel mit den posthumen Anschuldigungen gegen den linken Vorzeigeintellektuellen Amos Oz um? Darüber habe ich mit unserem Korrespondenten Tim Aßmann gesprochen. Herr Aßmann, die großen Blätter weltweit haben inzwischen über diese Vorwürfe gegen Amos Oz berichtet, sehr zurückhaltend allerdings. Es war aber auch zu lesen, dass der Stoff taugt, in Israel politisch instrumentalisiert zu werden, weil Amos Oz eben so ein linker Star war. Wie sehen denn die Reaktionen dort jetzt aus?
Ja, tatsächlich findet diese Instrumentalisierung von Schwarz aus meiner Sicht noch nicht statt. Aber natürlich gibt es Anlass für die Vermutung, dass das so kommen könnte. Denn Sie haben es ja beschrieben, Amos Oz steht das für das linke, das friedensbewegte Lager in Israel, war dort so etwas wie eine Galionsfigur zu Lebzeiten und ist damit natürlich auch zur Hassfigur, zum Reibungsobjekt der eher politisch recht stehenden Szene des Landes geworden. Aber ich glaube, diese Debatte darüber, wie Amos Oz war, wie er auch gesehen werden wird in der Zukunft, die würde erst dann hier richtig auch politisch instrumentalisiert werden und offensiver geführt werden, wenn eben grundsätzlich die Spoof von Galia Oz, das Sie beschrieben haben, in Israel die ganz große Debatte ausgelöst hätte, ganz hohe Wellen geschlagen hätte, in der gesamten Gesellschaft Israels angekommen wäre. Das ist bisher noch nicht so. Natürlich in den sozialen Medien finden Sie da hämische Kommentare aus dem einen politischen Lager über die Galionsfigur des anderen Lagers. Das gibt es. Aber das ist nicht der Aufreger in Israel. Das hat noch nicht das Potenzial, zum Beispiel sich in dem ja nun momentan stattfindenden Wahlkampf niederzuschlagen. Also das bemerke ich bisher nicht.
Wer schreibt denn überhaupt darüber?
Also es sind natürlich schon die großen Zeitungen zum Teil eingestiegen auf dieses Thema, aber eben nicht so breit, nicht so laut. Und man hatte auch ein bisschen den Eindruck, dass bis auf ein Blatt, die linksliberale Zeitung Haaretz, dann nach wenigen Tagen auch so, ja, salopp gesagt, die Luft ein bisschen raus war aus der Debatte. Das kann natürlich eben auch daran liegen, dass die Journalisten zum Teil eben Zurückhaltung üben, weil sie nicht genau wissen, wie sie das einordnen sollen. Denn man muss ja sagen, Galia Oz schreibt in ihrem Buch über einen sadistischen Vater, der sie gequält hat. Der Rest der Familie sagt aber, das ist nicht die Person, die wir in Erinnerung haben. Und deswegen wissen die Medien vielleicht zum Teil ja auch nicht so richtig, wie sie nun mit diesen Vorwürfen umgehen sollen.
Galia Oz ist in Israel ja auch eine relativ bekannte Kinderbuchautorin. Hat sie denn ihre Kindheit schon mal früher öffentlich thematisiert oder ist das jetzt komplett neu?
So ist es neu. Also, dass das Verhältnis von Galia Oz zur Familie, zu ihrer Mutter, zu ihren Geschwistern gestört ist, das war in Israel bekannt. Sie hat schon vor Jahren den Kontakt zur Familie abgebrochen, das wusste man. Das ist also nicht neu. Aber der Grund dafür, der war öffentlich nicht bekannt, auch wenn Freunde von ihr nun gesagt haben, ja, das hat sie uns schon vor längerer Zeit gesagt, wir wussten das. Aber eben in Israel selbst, in der Öffentlichkeit, hat man das so nicht gewusst. Das hat sich nun mit diesem Buch geändert. In dieses Buch, in dem sie ja eben einen sadistischen Vater beschreibt, der sie nicht nur physisch geschlagen, sondern auch seelisch gequält haben soll, aber damit eben ein Bild zeichnet, das der Rest der Familie so nicht teilen will. Und deswegen stehen diese Vorwürfe, wie sie im Buch erhoben werden, nun eben auch dem Bild gegenüber, das die Familie selber zeichnet von dem Mann. Amos Oz soll eben jemand gewesen sein, der die eine Tochter misshandelt hat, so hat sie es geschrieben. Aber sie hat ja auch schwere Vorwürfe gegen den Rest der Familie erhoben, hat gesagt, die haben weggeschaut, die haben geschwiegen. Das zeigt, dass da eben ein tiefer Riss durch die Familie geht.
Würde man diesen Menschen vom Sockel stoßen, frage ich jetzt mal, oder steht er gar nicht so weit oben auf diesem Sockel drauf? Also was hat die Familie zu verlieren?
Ja, ich glaube, die Familie hält tatsächlich stark an dem Bild von Amos Oz fest, das in der israelischen Öffentlichkeit da ist. Der bekannteste Schriftsteller des Landes, eine Ikone in der Kulturszene, ein Pazifist, einer, der für die Aussöhnung mit den Palästinensern gestritten und geworben hat. Und dieses Bild soll nicht beschädigt werden. Ich denke, dafür ist es nun aber schon zu spät, das ist schon eingetreten. Aber ich glaube, die Familie versucht eben, dieses Bild zu bewahren. Allerdings muss man eben aber auch sagen, diese Debatte wird in Israel momentan abseits der Abendnachrichten geführt. Sie ist bei den meisten Israelis so nicht angekommen. Und dadurch wird sich das Bild von Amos Oz zumindest jetzt halt auch noch nicht nachhaltig verändert haben, so wie ihn die Israelis kennen.
Angeblich geht es Galia Oz ja ganz grundsätzlich um den Kampf gegen Kindesmisshandlung. Hat sie denn da eine Debatte anstoßen können?
Ich glaube, das kann man tatsächlich noch nicht abschließend beantworten. Mit dem Buch kann sie schon dazu beitragen, in der Gesellschaft zusätzliche Sensibilität für das Thema zu schaffen, auch eine breitere Debatte anzustoßen, zu ermöglichen. Das ist bislang noch nicht der Fall, hat auch wohl sicherlich damit zu tun, dass hier Wort gegen Wort steht innerhalb der Familie. Aber diese Vorwürfe sind jetzt da. Das Buch kommt nun. Leute werden das lesen. Es wird besprochen werden. Und deswegen kann man, glaube ich, noch nicht abschließend sagen, ob der Wunsch des Debattenanstoßes gescheitert ist oder sich vielleicht doch noch mittel- bis langfristig gesehen ein bisschen umsetzen und erfüllen lassen kann.
Tim Aßmann aus Tel Aviv über die Vorwürfe gegen Amos Oz. Und das Buch der Tochter Galia ist bislang nur auf Hebräisch erschienen. Zu Deutsch heißt es, was sich als Liebe verkleidet. Herr Aßmann, danke schön.
Sehr gerne.
Im Kulturbetrieb existiert seit Beginn von Corona ja die Befürchtung, dass am Ende, wenn es nach den Milliarden Ausgaben ans große Sparen geht, genau dort in der Kultur kräftig eingespart wird. 8 Kommunaltheater in Baden-Württemberg bekommen erste Folgen nach dem Pandemiejahr jetzt zu spüren. Die Landesregierung, so wurden sie informiert, lässt ihnen weniger Fördergeld zukommen als geplant. Und zwar, weil, muss man schon sagen, sie ziemlich gut gewirtschaftet haben in 2020. Das heißt konkret, erzielt ein Theater Mehreinnahmen, werden ihm die vom Förderbetrag abgezogen. Das Dumme ist nur, dass eine Ausnahmesituation für die Finanzierung zugrunde gelegt wird, wie Marie-Dominique Wetzel berichtet. Der Bühnenverein nennt das Verhalten der Landesregierung kulturfeindlich.
In der Corona-Pandemie wird immer wieder über die richtige Förderpraxis gestritten. So auch jetzt bei der kurzerhand geänderten Zuschussregelung für die Kommunaltheater in Baden-Württemberg. Doch, so betont die zuständige Staatssekretärin Petra Olschowski, das Land Baden-Württemberg habe nicht etwa mutwillig seine Förderpraxis umgestellt, sondern sie musste geändert werden. Denn unerwarteterweise haben einige Kommunaltheater im vergangenen Jahr Überschüsse erzielt, weil sie auf der einen Seite durch die langen Schließzeiten weniger Ausgaben hatten und auf der anderen Seite Kurzarbeitergeld von der Bundesagentur für Arbeit bekommen haben. Jetzt dürfe das Land nicht auch noch in diese Überschüsse hinein fördern, erklärt Staatssekretärin Petra Olschowski.
Wenn Bund und Land gemeinsam fördern und dadurch Überschüsse produziert werden, muss das Land seine Zuschüsse zwangsläufig anpassen. Das ist keine Entscheidung, sondern eine rechtliche Vorgabe.
Das möchte Kai Metzger, Intendant am Theater Ulm und Sprecher der Kommunaltheater in Baden-Württemberg, so nicht stehen lassen. Wenn man gewollt hätte, hätte man hier durchaus andere Lösungen finden können, ist er überzeugt.
Wir glauben, dass es also gerade in der Corona-Krise einen politischen Spielraum gibt, auch mal Verwaltungsvorschriften anders zu gestalten oder auszusetzen. Also uns fehlt so diese politische Herangehensweise in so einer Phase. Denn wir wissen ja, dass in vielen anderen Bereichen auch viel geändert wurde und flexibel reagiert wurde, Gott sei Dank. Und das hätten wir uns auch in diesem Bereich gewünscht.
Sein Theater in Ulm erhält durch die neue Förderpraxis 400.000 Euro weniger als ursprünglich angenommen. Neben Ulm haben auch Freiburg, Heilbronn und Heidelberg einen Nachteil durch die neue Zuschussregelung. Heidelberg bekommt gut 300.000 Euro weniger, fast ein Viertel der Mehreinnahmen aus dem letzten Jahr. Die Mehreinnahmen hätten die Theater natürlich gerne behalten, als Rücklage für das laufende Jahr.
Dieser Überschuss sollte jetzt nicht so in die Nice-to-have-Kasse fließen, sondern im Grunde genommen eine Rücklage bilden für dieses Kalenderjahr 2021, von dem wir ausgehen, dass die Corona-Krise noch länger uns begleiten wird und dadurch auch die Defizite sich erhöhen werden.
Denn die Corona-Krise ist ja keinesfalls überstanden. Immer noch gibt es keine wirkliche Perspektive, wann die Theater wieder öffnen dürfen. Deswegen wäre es durchaus sinnvoll gewesen, den Theatern die Überschüsse erst einmal zu lassen, meint auch Ulrich von Kirchbach, der Vorsitzende des Landesverbands Baden-Württemberg des Deutschen Bühnenvereins. Schließlich wisse niemand, wann die Theater wirklich wieder eigene Einnahmen in relevanter Höhe generieren können.
Klar ist natürlich, wenn ich nur ein Viertel der Zuschauer reinlassen kann, ja, hat es natürlich auch wieder Folgen für die Einnahmen. Und insofern wäre eben für uns das richtig gewesen, da in 2- oder 3-Jahres-Rhythmus anzunehmen.
Besonders ärgert sich Ulrich von Kirchbach darüber, dass diese neue Regelung die Theater quasi bestraft, die gut gewirtschaftet und eben trotz Corona kein Defizit gemacht haben. Und auch die, die besonders viele Sponsorengelder eingeworben haben, denn auch diese werden nun mit eingerechnet. Nur explizite Spenden wurden in letzter Minute doch noch ausgenommen und verbleiben den Theatern ungekürzt. Staatssekretärin Petra Olschowski versteht, dass die Kommunaltheater gerne ihre Überschüsse behalten und damit Rücklagen gebildet hätten. Aber dieses Problem betreffe ja schließlich nur die wenigen, die überhaupt Überschüsse erzielt haben. Die anderen Kommunaltheater und die meisten anderen Kultureinrichtungen kämen in diesem Jahr schließlich mit einem mehr oder weniger dicken Minus raus. Und da Kulturfördermittel eben nur einmal vergeben werden könnten und in der Corona-Krise an anderer Stelle dringend gebraucht werden, wäre es schlichtweg nicht vermittelbar, warum man manchen Theatern jetzt durch Doppelförderung Rücklagen finanzieren solle, sagt Staatssekretärin Petra Olschowski.
Und ich denke, dass das auch in die Gesellschaft hinein ein wichtiges Zeichen ist, dass jetzt nicht sozusagen über Fördermöglichkeiten, die da sind, übergefördert wird, sondern dass sehr, sehr gut und verlässlich gefördert wird, aber auch mit Blick auf diejenigen, denen es im Moment nicht so gut geht.
Es bleibt also noch genug Diskussionsstoff. Immerhin hat das Land den Kommunaltheatern jetzt zugesichert, nach der Corona-Krise zu der bisherigen Festbetragsfinanzierung zurückzukehren. Alles Weitere soll bald von einer neu eingerichteten Arbeitsgruppe aufgearbeitet werden. Nur in Baden-Württemberg sind Mitte März Landtagswahlen. Das heißt, die Zusammensetzung des runden Tischs kann sich durchaus noch ändern.
Marie-Dominique Wetzel über Fördergeldkürzungen für einige Kommunaltheater nach dem Corona-Jahr. Und jetzt die Kulturnachrichten von und mit Christian Riedel.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Bonner Beethoven-Orchester ist jetzt Klimabotschafter der UNO und verpflichtet sich damit, den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung zu folgen. Jetzt wird diskutiert, ob und wie das Bonner Orchester aus ökologischer Sicht überhaupt noch Überseetourneen planen kann. Nach der Einspielung von Beethovens Sechster, der Pastorale Symphonie, für ein Streaming-Angebot, sprachen Generalmusikdirektor Dirk Kaftan, Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner und Patricia Espinosa vom Klimasekretariat der Vereinten Nationen über die neue Aufgabe. Henning Hubert.
Die Auszeichnung hat zunächst nur symbolischen Charakter. Sie habe aber laut Chefdirigent Dirk Kaftan im Orchester bereits zu Veränderungswillen geführt. Mitzuteilen, wie schön das Leben sei, nachzudenken, was jeder Einzelne für den Klimaschutz im Alltag tun könne. Wie die tropischen Edelhölzer für die Instrumente nicht mehr aus dem Urwald, sondern aus nachhaltigem Anbau bezogen werden können. Und ob man überhaupt noch als großes Orchester mit dem Flugzeug zu einem einzigen Konzert, zum Beispiel in eine chinesische Millionenstadt, jetten solle. Kaftans Antwort: nicht mehr für nur einen einzigen Auftritt.
In Pompeji bei Neapel ist ein komplett erhaltener antiker Prunkwagen mit teilweise erotischen Motiven ausgegraben worden. Wie die Ausgrabungsleitung mitteilte, wurde das vierrädrige Gefährt bei einer Villa in Civita Giuliana jenseits der antiken Stadtmauern entdeckt. Der Fund sei für Italien bisher einzigartig, hieß es. Erhalten sind der Mitteilung zufolge sowohl die eiserne Karosserie, Bronze- und Zinndekorationen sowie auch mineralisierte Holzreste und Abdrücke organischer Elemente wie etwa Seilen. Der Paradewagen für 1 bis 2 Personen wurde demnach fast unversehrt in der Vorhalle eines Stalles gefunden, in dem 2018 bereits Überreste von Pferden entdeckt worden waren. Die Ausgrabungsstätte von Pompeji gehört zu Italiens beliebtesten Sehenswürdigkeiten. Im Dezember war dort ein komplett erhaltener antiker Straßenimbiss ausgegraben worden. Prominente wie TV-Moderatorin Anne Will, Komikerin Caroline Kebekus, Sänger Udo Lindenberg und Regisseur Rosa von Braunheim setzen sich für die Kampagne Grundgesetz für alle ein. Anders ist, dass derzeit über die Streichung des Begriffes Rasse aus dem deutschen Grundgesetz diskutiert wird. Die Initiative plädiert dafür, auch das Merkmal der sexuellen Identität aufzunehmen. In dem Appell heißt es, das sei die Gelegenheit, das Diskriminierungsverbot zum Schutz von sexueller und geschlechtlicher Identität zu erweitern. Mit der Ergänzung weniger Worte könne man das Leben vieler Menschen positiv beeinflussen, sagte einer der Organisatoren. Ganz bewusst wolle die Kampagne aber keine sprachliche Vorgabe machen.
Fazit: Die Kultur vom Tage.
Und jetzt freuen wir uns auf eine der seltenen Ballettpremieren, die es in diesen Zeiten gibt. Natürlich mit Abstrichen, weil gestreamt, aber es war dem Choreografen Marco Göke offenbar ein echtes Herzensprojekt, Marguerite Duras, der Liebhaber, mit Tänzern auf die Bühne zu bringen. Er ist Leiter des Staatsballetts Hannover. Indochina, 1930er Jahre, ein junges Mädchen verliebt sich in einen deutlich älteren Geschäftsmann. Aber Elisabeth Nering, es geht in dieser Geschichte ja um mehr.
Tatsächlich, es geht um mehr. Es gibt ja auch noch andere Figuren in diesem Roman. Neben dem Mädchen und dem Liebhaber gibt es eine sehr, sehr labile Mutter. Es gibt zwei Brüder, von denen der eine früh stirbt. Und auch im Roman bekommen diese Figuren keine Namen. Die werden hier allerdings wirklich von einzelnen Tänzerinnen und Tänzern verkörpert. Ich muss aber sagen, es gibt jetzt keine fortlaufende Geschichte, keine Handlung. Wenn man nicht wüsste, dass der Liebhaber die Vorlage gewesen ist für dieses Stück, hätte man sich auch eine ganz andere Inspiration für dieses Stück von Marco Goeke vorstellen können. So frei interpretiert der Choreograf diesen autobiografischen Roman, in dem es ja wiederum nicht nur um die Figuren geht, sondern auch um den Vorgang der Erinnerung, des Rückblicks auf das eigene Leben. Es wird ja erzählt von einer 70-Jährigen, die auf ihre Jugend zurückschaut. Und es geht natürlich auch um das Nicht-Enden-Wollen der Liebe. Das ist ja ein ganz zentrales Motiv in diesem Werk von Marguerite Duras.
Und wie hat Marco Goeke das jetzt auf die Bühne gebracht? Der ist ja bekannt für seine sehr, ja, ich sag mal, eigenwillige, minimalistische, aber doch so etwas nervöse Bewegungssprache.
Ja, die behält er auch in diesem Stück auf jeden Fall bei. Heute habe ich das erste Mal bei einem Goeke-Stück gedacht, hoffentlich dürfen die Tänzerinnen auch mal was anderes tanzen als immer diese spezielle Bewegungssprache mit dieser ungeheuren körperlichen Anspannung. Das ist eine Bewegungsqualität, die kann man vor allen Dingen als schneidend, ruckartig, schlagend bezeichnen. Das sind diese ganz spezifischen nervösen Armgesten, die an schlagende Flügel erinnern. Wir sehen gekrallte Hände und hochgezogene Schultern, auch Gesichter, die sich verziehen, so steife Posen, die in Sekundenschnelle gewechselt werden. Das ist also niemals ein Fließen, niemals ein Nachlassen, ein Release dieser Überstilisierung, dieser spannungsreichen Bewegungssprache. Ich finde, das passt zu manchen Musiken oder zu manchen Themen ganz hervorragend. Zum Beispiel im letzten Jahr, genau vor einem Jahr, hat Goeke seine erste Premiere in Hannover gehabt, Kiss a Crow, zur Musik von Kate Bush. Und das war fantastisch. Also da haben Bewegungssprache, Choreografie und Musik einfach wahnsinnig gut zueinander gepasst. Hier und heute, muss ich sagen, hatte das mitunter auch etwas Qualvolles. Also in den Duetten zum Beispiel zwischen dem Mädchen und ihrem Liebhaber, da haben die mitunter wie so bewegte Karikaturen gewirkt. Also als wenn sich zwei steife Gestalten nicht wirklich berühren können, obwohl sie sich eigentlich anfassen. Ja? Also das war so das Gegenteil von Anschmiegen, Verschmelzen, sich in der Form aufeinander beziehen, was man ja so gemeinhin mit Liebe und Leidenschaft verbindet. Und irgendwo wurde auf der Webseite der Satz eingeblendet, ob man liebt oder nicht, es ist immer schrecklich. Und das ist auch ein bisschen der Eindruck, der von diesem Stück heute Abend geblieben ist.
Wir haben am Anfang Klänge gehört, die so nach Indochina sich anhören. Es kam aber auch Debussy, La Mer zum Einsatz. Jetzt frage ich mich, wenn Sie das so beschreiben, als so vogelartig, flatternd, welche Varianz ist denn da drin, wenn da mehrere Tänzer auf der Bühne stehen? Also machen die dann alle dasselbe? Funktioniert das so im Kollektiv? Oder gibt es da auch individuelle Tanzabläufe?
Ja, also wir hatten viele Kollektivszenen, wo wirklich eine ganze Männergruppe zum Beispiel zusammengekommen ist. Das hatte dann so ein bisschen so einen Anklang. Gerade die Eingangsszene sollte an einem Fluss sein. Dieser Fluss, über den ja auch das Mädchen mit der Fähre dann fährt und sich eben in diesen Geschäftsmann, ihren älteren Liebhaber, verliebt. Also das gab schon eine starke Spannung zwischen den Gruppenszenen und dann den Duetten und den Einzelauftritten. Und natürlich, Sie haben das erwähnt, die unterschiedlichen Musiken. Wir hatten Debussy heute Abend, Maurice Ravel, aber eben dann auch diese Aufnahmen vietnamesischer Gesänge, wir haben sie gehört, aus den 30er Jahren. Das sind ja natürlich ganz verschiedene Kontraste, die da zwischen Musik und Tanz entstehen und die wiederum auch den Zuschauerblick auf die Choreografie und die Formensprache beeinflussen. Insofern, klar, gibt es Nuancen. Und insgesamt muss man sagen, es geht Goeke ja eigentlich immer um das Transportieren dieser inneren Gefühlswelten, dieser emotionalen Spannungszustände. Und das macht seine Choreografien ja auch so stark in der Wirkung, aber eben dann manchmal, so wie heute Abend, auch nicht leicht auszuhalten.
Ja, wie war das denn jetzt, das als Livestream zu sehen? Haben Sie das als Notlösung empfunden?
Ja, also ich muss sagen, in dieser endlosen Zeit der Abwesenheit des realen Bühnenlebens ist ja klar, es ist ja gerade alles besser als gar nichts. Aber heute Abend wurde mir eben auch klar, Livestream ist ja auch was anderes als diese vielen speziell fürs Video erarbeiteten Choreografien, die wir in den letzten Monaten ja auch gesehen haben. Wir hatten eben viel die Totale heute Abend, auch viele Nahaufnahmen. Das ist natürlich immer das Schöne. Wir kommen den Tänzerinnen und Tänzern ja manchmal viel näher jetzt als im Bühnenraum. Aber es gab jetzt heute eben keine ausgesuchten Extraperspektiven oder das war auch keine Choreografie, die für die Kamera gemacht ist. Also ich habe aber heute Abend mehr als sonst nochmal bedauert, dass wir nicht dabei sein konnten, wegen dem, was man so körperliche Co-Präsenz nennt, was eben bei Goeke auch oft so eine ganz starke Wirkung hervorruft, dass man wirklich so merkt, was es auch mit dem eigenen Körper macht, wenn man diese Tänzerinnen und Tänzer sieht und mit ihnen den Raum teilt. Aber auch wegen des ganz wunderbaren und sehr atmosphärischen Bühnenbilds von Michaela Springer und dem atemberaubenden Licht von Udo Haberland, das muss jetzt wirklich genannt werden. Das war schon auf dem Video wunderbar und ich habe das Live-Erlebnis wirklich schmerzlich vermisst heute Abend.
Elisabeth Nehring hat für Fazit den Livestream der Ballettpremiere von Der Liebhaber gesehen, eine Inszenierung von Marco Goeke. Und die Aufzeichnung, die kann man sich noch 30 Tage lang im Internet anschauen. Vielen Dank.
Gerne.
Zeiten der Krise sind ja auch Zeiten der Veränderung, dass man darüber nachdenkt, wie die Zukunft anders aussehen könnte oder wird. Das liegt da eigentlich auf der Hand. Und das war genau die Fragestellung eines digitalen Festivals, das das Gorki-Theater in Berlin zusammen mit der Allianz Kulturstiftung ausgerichtet hat. Rewriting the Future, also die Zukunft neu schreiben, im Sinne von mehr Kunstfreiheit und mehr Solidarität unter den Kulturschaffenden weltweit. Barbara Behrendt hat sich durch die zahlreichen Veranstaltungen durchgeklickt.
Man hätte meinen können, dass im Corona-Jahr 2020, in dem weitaus weniger Kunst gezeigt werden konnte, auch weniger Künstlerinnen verfolgt, zensiert, verhaftet oder verurteilt worden sind. Doch das Gegenteil ist der Fall. Srirak Plipat, der Geschäftsführer der NGO Free Muse, die sich für die Freiheit der Kunst weltweit einsetzt, präsentiert im neuen Jahresreport erschreckende Zahlen. Mindestens 978 Verstöße gegen die Kunstfreiheit hat die Organisation in 89 Ländern gezählt. 2019 waren es noch 711. In 60% aller Fälle sind es die Regierungen selbst, die die Kunstfreiheit einschränken. In einem Video kommt Rita Dewan aus Bangladesch zu Wort, die es nicht glauben kann, dass man sie, gläubige Muslima, wegen eines angeblich blasphemischen Liedes zum Tode verurteilt hat. Und die Autorin Asli Erdogan, selbst einst in der Türkei in Haft, ist wütend, wie wenig man in Europa über totalitäre Regime wissen will. Naja, ich bin in der Türkei aufgewachsen. In den 50 Jahren, die ich dort verbracht habe, habe ich 2 Militärdiktaturen erlebt. Die Gegenwart ist die schlimmste Phase, die ich selbst miterlebt habe. Aber diese Botschaft kriegen wir einfach nicht in die Welt. Niemand will das hören. Was kann man tun? Plipat von Free Muse drängt darauf, die Staaten zur Einhaltung der legalen Rahmenbedingungen zu zwingen. Oft seien deren Gesetze von vornherein ein Verstoß gegen die Menschenrechte.
Many laws are inconsistent with international human rights standards in the first place.
Bei einem späteren Panel in der Allianz Kulturstiftung folgen weitere praktische Ideen. Shermin Langhoff, Intendantin des Maxim Gorki Theaters, fordert alle Institutionen auf, geflüchtete Künstlerinnen zu fördern.
Wir haben Artist in Exile Programme, in denen wir den einen oder die andere aufnehmen können. Aber ich glaube, dass jede Institution in Deutschland aufgerufen ist. Und nur über so eine Fläche darüber, dass alle Angebote machen, kann etwas funktionieren, was praktische Solidarität ist.
Es gibt also durchaus Festivalmomente, in denen es für die interessierte Zuschauerin ohne Fachkenntnis konkret wird. Die meiste Zeit aber ist Rewriting the Future ein Branchentreff, eine Insider-Veranstaltung für Betroffene und Kulturschaffende. Das Programm bietet ein weit verzweigtes Allerlei. Neben Kunstfreiheit wird ganz generell über Freiheitsrechte diskutiert, über die Zustände auf Lesbos, Flüchtlingshilfe auf dem Mittelmeer, Rechtshilfe in Diktaturen, die Auswirkungen der Corona-Krise und dann auch noch ein ganzes Panel über die Zukunft der Berliner Kulturpolitik, bei dem ausgewiesene Expertise für die Förderstrukturen der Hauptstadt nötig war, um überhaupt folgen zu können. Rund ein Dutzend Kulturinstitutionen haben sich fürs Festival zusammengetan. getan. Das disparate Programm darf einen also nicht wundern. Fesselnde öffentliche Gespräche, in denen auch mal die Kunst selbst Thema ist, steuert bislang nur das Gorki-Theater bei. Wie die Literatur-Nobelpreisträgerinnen Hertha Müller und Svetlana Alexejewitsch über den Trost von Literatur sprechen, ist einfach immer bewegend. Zudem fordert Müller eine klare Haltung gegenüber der Türkei und Belarus.
Was hat Erdogan für eine Diktatur geschaffen in kürzester Zeit? Atemberaubend. Wir schauen einfach nur zu. Und es ist hierzulande auch das Problem, dass zum Beispiel Leute aus Belarus, die fliehen aus politischen Gründen, nicht aufgenommen werden, automatisch. Und das finde ich entsetzlich, dass in diesem Land auch das Wort Diktatur nicht das bedeutet, was es wirklich ist. Wir sagen autoritäres Regime. Es ist eine Diktatur.
Die türkische Künstlerin Sera Doğan ruft am Abend darauf dazu auf, sich aus dem Ausland nicht nur für prominente Gefangene wie damals für Deniz Yücel einzusetzen, sondern solidarisch mit allen zu sein. Solidarität ist ohnehin der wichtigste Wert für die Verfolgten, das zeigen alle Diskussionen. Man kann sie, so der Journalist Can Dündar, überall finden. In jenem Autor, der sich mit einem Stuhl einfach vors Gefängnis im türkischen Silivri setzte, oder im Soldaten, der Dündar bei der täglichen Leibesvisitation zuflüsterte, ich lasse es wie eine Untersuchung aussehen, aber eigentlich umarme ich dich.
Barbara Behrendt über das Digitalfestival Rewriting the Future geht noch bis morgen Sonntag und wir blicken jetzt zusammen mit Arno Otzesek in die Feuilletons der zurückliegenden Woche.
Wir wollen viel mehr, wir wollen wirklichen Luxus, lautete das verheißungsvolle Zitat, das die Tageszeitung als Überschrift wählte, um ihr Publikum für ein Interview mit Sarah Leonard zu interessieren. Leonard ist die Gründerin des Magazins Lux, das in New York erscheint. Und falls Sie jetzt denken, Moment mal, seit wann promotet die Taz Luxusmagazine? Gemach, gemach. Lux ist in diesem Fall eine Anspielung auf die linke Ikone Rosa Luxemburg. Das Magazin will nämlich, so die Taz, Feminismus und Sozialismus verbinden. Ich denke, erklärte Leonard, dass der Sozialismus aufgrund des Kalten Kriegs lange mit dem Makel behaftet war, grau und deprimierend zu sein. Aber wir, meine Generation, kennen den Kapitalismus nur so, dass er das Leben grau und deprimierend macht. Ich glaube, dass es schwieriger ist, Leute anzuziehen, wenn man keine Vision hat. Und der Sozialismus hat eine leuchtende, herrliche Vision. Wir wollen viel mehr. Wir wollen die Drei-Tage-Woche. Wir wollen Familien, die genug Geld haben, um ein komfortables Leben zu führen. Mit Ressourcen, viel Freizeit. Wir wollen das rote Wiener Modell mit schönen Sozialwohnungen und wunderbare öffentliche Parks. Was Sarah Leonard in der Taz verlautbarte, hat uns an Sarah Wagenknecht erinnert, die einst, angesprochen auf ein opulentes Hummeressen, erklärt hatte, ich bin für eine Gesellschaft, in der alle Hummer essen können. Wir brauchen eine neue Solidarität, forderte Bundestagspräsident AD Wolfgang Thierse in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dachte dabei aber nicht an Hummer für alle. Unter der Fragestellung, wie viel Identität verträgt die Gesellschaft, kritisierte Thierse das gefährliche und illusionäre rechter Identitätspolitik und wandte dann den Blick nach links. Linke Identitätspolitik ist in der Gefahr, die notwendigen Durchsetzungs- und Verständigungsprozesse zu verkürzen und zu verengen. Aber es wird nicht ohne die Mühsal von Diskussionen gehen. Diese zu verweigern, das ist genau das, was als Cancel Culture sich zu verbreiten beginnt. Menschen, die andere, abweichende Ansichten haben und die eine andere als die verordnete Sprache benutzen, aus dem offenen Diskurs auszuschließen, das kann ich weder für links noch für demokratische politische Kultur halten. Für die gilt seit der Aufklärung, es sind Vernunftgründe, die entscheiden sollen und nicht Herkunft und soziale Stellung. Die eigene Betroffenheit, das subjektive Erleben sollen und dürfen nicht das begründende Argument ersetzen. Für seine Ausführungen erntete Wolfgang Thierse im Netz Beschimpfungen. Das wiederum rief die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan auf den Plan, die auch Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission ist. Unter dem Titel »Wieder das Gift kollektiver Identität«, bemerkte Schwan in der Süddeutschen Zeitung, »mir scheint, in Zukunft geht es weniger um Mehrheit und Minderheit, sondern es geht um die Frage, ob wir in eine Gesellschaft von unterschiedlich großen und mächtigen Communities zerfallen, die jede für sich eine kollektive Identität beanspruchen und damit immer schon auf dem Weg der Exklusion anderer sind. Können wir unter der Bedingung dieser kollektiven Identitäten noch unsere Freiheit und unsere Würde als Individuen leben?« Schwan bemühte sich erkennbar um Mäßigung an der Krawallfront. Ihre Botschaft lautete, es ist an der Zeit, an unseren Gemeinsamkeiten zu arbeiten. Das war schön gesagt, in der Realität aber regiert weiterhin der Zoff, etwa rund um Act Out. Zur Erinnerung, Anfang Februar hatten sich im SZ-Magazin unter dem Hashtag Act Out 185 SchauspielerInnen als lesbisch, schwul, transgender, intersexuell oder nicht binär geoutet. Die meisten Medien zollten der Aktion Beifall. Sandra Kegel jedoch, Feuilletonchefin der FAZ, hatte die Selbstsichtbarmachung für übertrieben gehalten und gönnerhaft geschrieben, bei einer Rolle übergangen zu werden, mag ärgerlich sein und sicherlich auch kränkend, aber lebensgefährlich ist das nicht. Daraufhin folgten gleich mehrere Shitstorms, wie nun die Welt hervorhob. Unter dem resignativen Titel »Das Ende der Solidarität« ergriff Swantje Karich letztlich Partei für Act Out. Die Frage der Stunde ist, wie definieren wir das Gemeinwohl? Und wer bestimmt, wer und was dazugehört, wenn das Grundprinzip der Solidarität gegenüber Minderheiten nicht mehr greift, wenn die Notwendigkeit zur Veränderung nicht gesehen wird? Die Belange von queeren Menschen stehen jedenfalls den Bedürfnissen aller anderen nicht entgegen. Die SZ berichtete über ein Jurfix der Grundwertekommission der SPD in Anwesenheit von Sandra Kegel, bei dem der Lesben- und Schwulenverband behauptete, die FAZ-Feuilletonchefin hätte gar nicht eingeladen werden dürfen. Andrean Krey widersprach. Sich auf eine respektierte Kulturjournalistin einzuschießen, zahlt genau auf die falsche Seite ein. Ein Forum ist ein Ort zur Erörterung von Problemen und Fragen. Und exakt hier findet die offene Gesellschaft ihr Ende? Der SZ-Titel lautete übrigens Mobreflex 21. Tja, und als gäbe es nicht genug Diskriminierungsfallen, in die man tappen, Identitäten, deren Ansprüche man übersehen, Opfer, die man verletzen könnte, macht nun auch noch der Klassismus von sich reden. Was es damit auf sich hat, erklärte Martin Eimermacher in der Wochenzeitung Die Zeit. So wie Sexismus, Herrenwitz, Gender Pay Gap und Femizide subsumiert, soll Klassismus jegliche Schattenseite im Aktionsradius der Armut erfassen. Gelächter über das Kind, das mit Aldi-Tüte statt mit Ranzen zur Schule kommt, die Bezahlung für Berufe, die krumme Rücken und Altersarmut garantieren, abschätzige Kommentare im Germanistikseminar, kennt man den Kanon nicht, weil die Arbeitereltern statt ihren Goethe nur Mahnungen gelesen haben. Umso erfreulicher, dass der neue Spiegel eine große Personengruppe von jedem Opferverdacht befreit und unter dem Titel »Das neue 50« hervorhebt, es ist falsch, in die ewigen Klagen über das Altern einzustimmen. Frauen in der Lebensmitte sind glücklicher denn je. Okay, das war's. Und was machen Sie an diesem Sonntag? Unser Vorschlag, fordern Sie jemanden, den Sie mögen, mit einer Überschrift der Neuen Zürcher Zeitung auf. Führe mich in Versuchung.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesik und es war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, wünsche Ihnen eine angenehme Nacht. Tschüss.